Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
323 heißt diesmal die neue Folge vom Computer Club 2. Und ich hoffe, Sie sind zahlreich wieder vor den Geräten und haben ein Steckerchen im Ohr oder einen Lautsprecher am Laufen. Ich begrüße jedenfalls Männlein und Weiblein.
Schön hast du das gesagt, ja. Ich begrüße auch alle, die uns zuhören. Und es ist ja heute am 21. Mai ein schöner Tag, zumindest angekündigt, weil wir ja ein paar Tage vorher produzieren. Und ich denke und hoffe, Sie haben einen schönen Tag erleben können. Und es gibt ja auch etwas Neues zu berichten, denn heute an diesem 21. Mai wird unser CC2TV zum ersten Mal einen weiteren neuen Vertriebsweg finden, und zwar bei Family TV.
Das Family TV, das habe ich mal gesehen, dass das existiert, und zwar bei satu.com. Und da bin ich auch mal reingeraten in die Sache, und da brachten die so irgend so was Abenteuerliches. Irgendwie fand ich das gar nicht so schlecht da, so für Family und so. Auf jeden Fall haben wir da jetzt einen festen Termin wohl, ne?
Ja.
22.15 Uhr oder sowas.
Ja, wir sind da in der Primetime angesiedelt von Montag bis Freitag. Um 22.15 Uhr werden unsere Sendungen ausgestrahlt. Ja, und Family TV, wenn man es im Internet erreichen will, da ist es unter Family TV zusammengeschrieben, Family am Ende mit Y und TV direkt rangeklatscht, .de zu erreichen. Und wenn man dann auf der Startseite etwas runterscrollt, dann kann man dich, Herr Kollege, und mich sehen mit dem altbekannten Bild und darunter. Und daneben steht dann ab 21. Mai und Computer Club 2 und so weiter. Es ist ein richtiges Fernsehprogramm, welches hier nur im Internet, nur in Anführungszeichen allerdings, ausgestrahlt wird. Und ich glaube, es ist schon ein Vorläufer eines neuen Fernsehens. Denn das Althergebrachte, was ja abgeschaltet wurde, und nur noch das digitale terrestrische Fernsehen ist zu empfangen, meist ein bisschen eingeschränkt in der Qualität, meist auch nicht überall so, wie es eigentlich sein sollte. Teilweise muss man schon Außenantennen verwenden. Und dann natürlich per Satellit. Da kommen unglaublich viel. Das meiste davon ist nach meinem persönlichen Dafürhalten Mist. Aber die wichtigsten Sender, wo man auch mal ab und zu ein paar anständige Informationen rausziehen kann, die sind natürlich dabei. Nur da muss ich natürlich immer eine Schüssel mit mir herumschleppen. Wir haben ja noch keine kleinen tragbaren Satellitenempfänger in der Größe meines Mobiltelefons. Aber mein Smartphone, das kann natürlich über das Internet alles Mögliche empfangen. Und da ist es, glaube ich, wichtig. Und das finde ich auch toll. Und da möchte ich mich bei Timur Storos, dem Geschäftsführer von Family TV, auch ganz herzlich bedanken, dass wir daran teilnehmen dürfen und von Anfang an bei diesem Relaunch, den er da durchgeführt hat, mit dabei sind bei einem richtigen Internet-Fernsehsender.
Ja, und das Ganze ist ja schon, das haben die ja auch schon veröffentlicht gehabt letzte Woche. Und da haben wir auch schon E-Mails gekriegt, die nachfragten, ob das denn rechtens sei, was da passiert, dass die uns ausstrahlen.
Ja.
Warum fragen die Leute das?
Ja, warum fragen die Leute das? Ich habe mich auch gefragt, warum die das fragen. Aber ich denke, dass da einige Leute dabei sind, die... Na, Sorge ist vielleicht das verkehrte Wort, aber die einfach aufpassen und sagen, du hör mal, hier klaut euch irgendjemand eure Sendung oder sowas. Und ich finde schon, das ist so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn ich zum Beispiel in der Stadt jemanden mit einem Smart fahren sehen würde, dann würde ich ja auch anrufen, würde sagen, du hör mal, ist denn das richtig, da fährt einer mit deinem Smart durch die Gegend. So ungefähr ordne ich das ein. Also einfach nur, die wollen uns gut sein.
Ja, oder Sie stehen auch vor dieser Idee, ins Internet abzuwandern mit irgendwelchen Fernsehgeschichten.
Man weiß es nicht, aber.
Das kommt ja jetzt sehr stark, nehme ich an, wird das aufkommen. Und denn wenn man so reinhört, hier wir Städte, da musst du eigentlich die Ohren zumachen. Da leben ja nun doch schon viele mit 64 Megabit Downloadgeschwindigkeit oder aber 25 oder 50 Megabit. Und ja, das schreit eigentlich direkt nach irgendwelchen Mediensachen,
ja,
die da passieren können. Also ich könnte hier auch hingehen, ich habe 32 Megabit für 25 Euro mit Telefon inklusive. Also das habe ich vorher habe ich 40 bezahlt, nur für ein lahmes Internet. Das hat ja alles positiv reagiert, die Sache. Und ich könnte, wenn ich wollte, das macht immer so 5er Schritte, 5 Euro im Monat, könnte ich bis zu 160 hochgehen.
Mhm.
160 Megabit. Mhm. Und wenn ich überlege, als der WDR von dem einseitigen ISDN, vom halben ISDN, umgesattelt hat auf 1 Megabit, da habe ich gedacht, jetzt sind die ja ganz verrückt geworden. Und das kostete, glaube ich, fast 1 Million im Jahr oder so. Es war abenteuerlich, was damals so passiert.
Aber,
und was
kostete. Ich glaube, man muss es nochmal verdeutlichen. 1 Megabit allerdings für den gesamten WDR und nicht für eine Person.
Nee, das war ein halbes ISDN für den gesamten WDR.
Ja.
Ja. Und dann konnte man gut mit leben. Mit diesem 64 Kilobit.
Damals, ja.
Weil es damals ja noch in Anfang der 90er Jahre noch niemand gemacht hat.
Mhm.
Und da war ich, glaube ich, somit der Einzige und die technische Direktion vielleicht, die da im Internet herumgewandelt sind. Und dann kam das 1 Megabit und dann ging es ja ruckzuck. Da war das alles zu klein, mhm, im Grunde genommen. Ich weiß nicht, wie viel Megabit der WDR jetzt hat. Also bestimmt ist der
Gigas.
Gigabit.
Ja. Ja, es tut sich also sehr, sehr viel. Wir sind natürlich wieder mit vorn dabei und ich würde sagen, schaut euch alle mal an, Family TV, da sind wir dann künftig vertreten ab heute Abend, ab dem 21. Mai. Aber es gibt ja.
Und da braucht ihr noch nicht mal so mit der Antenne zu hantieren, um wieder zu früher, so am Anfang so war, dass man auf dem Balkon rumgelaufen ist und hat da mit so einer komischen Strippe da irgendwo in die Luft gezeigt, um ein paar Wellen abzufangen. Mhm. Sondern das geht ja nun einfach im Internet.
Ja, und dass sich da in diesem Bereich etwas tut, erkenne ich auch daran, die Gerüchte werden ja immer stärker, dass auf der einen Seite Apple ein eigenes Fernsehgerät auf den Markt bringen will. Mit einer revolutionären Steuerung, da sind einige Dinge durchgedrungen von Leuten, die regelmäßig gut informiert sind, dass das Gerät quasi nur noch per Sprache gesteuert wird. Man hat wohl eine Technologie entwickelt, wo man die vom Gerät selbst erzeugten Signale eindeutig und klar ausblenden kann. Also wenn ich Musik höre, wird die dann aus dem empfangenen Schallereignis aus dem Raum wieder herausgerechnet, sodass nur noch meine Kommandos und meine Stimme übrig bleiben. Wie es funktioniert, leider kann ich es noch nicht probieren. Aber dazu kommen noch andere Gerüchte. Die deutsche Firma Löwe, die hat ja im vergangenen Jahr massive Verluste hinnehmen müssen und dieses Jahr auch. Offensichtlich sind sie damals zu spät auf die Flachfernsehgeräte umgestiegen und haben an den Röhrengeräten festgehalten, obwohl sie gute Produkte hatten und auch haben. Aber offensichtlich ist Apple wohl dran, diese Firma zu übernehmen. Und das nährt natürlich wieder neue Gerüchte, denn schon dieses Jahr im Herbst, also gar nicht mehr so lange, nach dem Urlaub irgendwann, soll wohl das Apple-Fernsehgerät auf den Markt kommen. Wir können gespannt sein.
Ich glaube, Geld genug haben die ja. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass gerade jetzt in Kalifornien die Autofirmen für teure Sportwagen irgendwo wie ja aus dem Boden gestampft werden, die also so Maseratis und Ferraris und so Sachen vorhalten, weil man damit rechnet, dass der Zuckerberg mit seinem Facebook an die Börse geht.
Mhm.
Und damit gibt es dann, weil viele Aktien davon haben, gibt es dann auf einen Schlag über 1000 Millionäre.
Mhm.
So, und man rechnet damit, dass diese 1000 Millionäre
so
da zugreifen werden. Die brauchen eben die Ferraris und Maseratis oder auch nicht.
Da hat Honda ein ganz tolles Ding. Allerdings schon, wenn ich mich recht entsinne, im November 2009 vorgestellt. Und zwar das U3X. Das ist ein Einrad. Nicht so ein Hochrad, wie wir das früher kennen, wo so Leute mit Zylinder und Zwicker drauf sitzen, sondern ein niedriges, ich schätze mal so vielleicht 60 Zentimeter hoch. Es sieht von der Seite aus wie eine 8 und im oberen Loch der 8 die sind so schwarze Klappen dran, die kann man zur Seite aufklappen. Das ist quasi ein Sitz, also es ist ein Doppelbacken-Sitz, nicht Doppelbacksitz, sondern Doppelbackensitz dann. Und
schon wieder dieser Back.
Ja, im unteren Teil kann man zwei Fußstützen aufklappen. So, und da setzt man sich drauf. Das Ding steht von allein auf einem Rad. Und ähnlich wie ein Segway, das hat aber zwei Räder, balanciert sich das vollständig von allein und es wird gesteuert durch Körperbewegung. Wenn ich mich nach vorn beuge, fährt es nach vorn, nach hinten zurück, rechts und links auch. Nur wie macht es das mit einem Rad? Und das finde ich genial. Also am besten, es ist sehr schwer zu erklären, wenn man kein Bild hat, aber man kann bei Honda unter U3-X nachsehen, da sind sogar Videos drin. Am besten erkläre ich so, man stellt sich vor, man nimmt ein Rad und darum einen Fahrradschlauch, aber nicht aus dünnem Gummi, sondern aus dickem. Und den schlitzt man ein, damit er wirklich auch flexibel ist, wie so eine Spirale oder Kabelführung sowas. So, und wenn der sehr massiv ist, dass man da den um einen feststehenden Radkörper herumlaufen lassen könnte, angetrieben irgendwo von innen, dann kann man sich vorwärts und rückwärts bewegen. Aber dieses Teil kann sich, weil der geschlitzt ist, weil er ja rund gelegt ist, hat er ja außen einen größeren Durchmesser als innen, deswegen geschlitzt. Dieses Teil kann sich auch noch drehen auf seiner Lagerung um sich selbst. Und damit fährt das Teil seitwärts nach rechts und links und kann natürlich auch diese Seitwärtsbewegung ausgleichen. Und das finde ich genial. Also was ich so sehe, ist einfach nur irre. Und die Technologie kommt, diese selbststabilisierende, zum größten Teil aus dem Asimov. Der ist ja vergangenes Jahr im Herbst auch ein neues Modell vorgestellt worden, der wesentlich interaktiver agieren kann.
Der Humanoid,
ja, dieser Roboter. Ja. Und also das ist ein Teil, das hat für mich absolut Zukunft. Ich sehe zwar die Mädels, die da drauf in diesen Demofilmen rumfahren, die halten sich immer rechts und links an diesem Sitz fest. Ich weiß nicht, ob man da auch freihändig drauf fahren kann. Je nachdem, zu welchem Preis das auf den Markt kommt, das könnte schon einiges bewegen und einiges revolutionieren, weil unsere Bewegung in der Stadt geht ja so nicht weiter. Die Städte sind dicht, die Autos stehen mehr, als dass sie fahren. Nahverkehr ist entweder leer oder überfüllt. Und wir brauchen neue Konzepte und wir müssen uns individuell bewegen können. Und da kommt sowas, glaube ich, gerade zur rechten Zeit. Wenn ich es richtig verstanden habe und gelesen habe, soll bereits im Herbst das erste serienreife Produkt zu kaufen sein.
Du musst nur noch kurz sagen, hat das einen E-Antrieb oder sind das meine Füße?
Nein, das hat einen E-Antrieb, denn sonst brauchte man auch keine hochwertige Computertechnik, um das Ding zu stabilisieren. Denn wo sollte der Strom herkommen? Da könntest du das gleich mit deinem Kopf machen. Tut die Füße unten einfach auf die Pedale, die man so rausklappt. Die stehen fest, ein bisschen über dem Boden, sodass man auch einfach ab- und aufsteigen kann. Hat es vorher eingeschaltet, hat auch vorne einen Scheinwerfer, so einen länglichen eingebaut, sieht gar nicht so aus wie, drückt also vorne auf den Knopf und dann steht das Ding allein, dann steigt man auf und beugt sich nach vorn und es fährt los. Einfach genial.
Ja. Haben wollen.
Haben wollen, du warst in Dachstuhl. Und hast uns einige Themen mitgebracht. Ein Gespräch mit dem Dr. Karl-Heinz Krempels, das wollen wir uns heute anhören. Worum geht's dabei, Wolfgang?
Da geht es um das Seminar hieß Erneuerbare Mobilität. Und das hat mich irgendwie aufmerksam gemacht. Was ist das denn? Erneuerbare Energie kennt man ja, aber erneuerbare Mobilität. Na gut, man hat sich dann herausgestellt, dass man ein Wort gesucht hat, um dieses Problem des Nahverkehrs irgendwo in den Griff zu kriegen.
Müssen wir unbedingt.
Dass man also neue Konzepte braucht für die Stadt, dass die Autos da nicht unbedingt die erste Wahl sind, sondern dass man viel kleinere Dinge benötigt. Dieses X-Rad, das könnte ja schon sowas
müssen
sein.
Müssen wir unbedingt reinhören.
Jetzt ist als Gesprächspartner zu mir gekommen Dr. Karl-Heinz Krempels. Er kommt von der RWTH in Aachen und ist in der Informatik 5. Was ist denn die 5, Herr Dr. Krempels?
Ja, die 5 hat was mit historischem Wachstum in Aachen zu tun, wie die Informatik da entstanden ist. Zuerst gab es die Informatik 1, das war theoretische Informatik.
Amelie?
Nein, das war der Professor Merkwitz.
Oh, den habe ich nicht mehr gekannt. Aber dann, wir müssen weitermachen, sonst bleiben wir an der TH.
Die 2, das war Professor Indermark, dann die 3 Professor Nagel, 4 Professor Borchers. Spaniol.
4 sind das Borchers?
Nein, der ist 14.
14? Ach, bin ich
so, 5 war Jake. So, und dann 6 war Nei und so weiter. So, das sind also, sag ich mal, die Ältesten. Und das sind bis jetzt, bis auf 5 sind die alle schon emeritiert. Mhm. Und 5 entstand zur Zeit der Datenbanken und vertritt dieses Gebiet heutzutage auch noch. Mhm. Also Datenbanken und Informationssysteme.
Ich habe heute Mittag gesehen, wurde Ihr Seminar oder wie man es nennt hier in Darkstuhl, angekündigt. Und da stand da erneuerbare Mobilität. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Erneuerbare Mobilität, sind das jetzt Rollstühle mit Solarantrieb oder so irgend sowas? Und ich kam dann zu Ihnen rein und fragte, was das ist. Und jetzt haben Sie mal die Chance, über diese erneuerbare Mobilität zu reden. Das ist nämlich ein ganz großes Thema und das ist ganz spannend. Und da muss bei uns noch sehr viel passieren, wie ich im Nachhinein jetzt gelesen habe. Um was geht es da?
Ja, also der Begriff erneuerbarer Mobilität, der ist etwas unscharf definiert. Viele möchten den ja lieber nachhaltige Mobilität nennen, aber dieser Ausdruck ist natürlich schon belegt. Und mit erneuerbar meinen wir, beziehungsweise erneuerbare Mobilität meinen wir etwas, was nicht ein Ersetzen
der Mobilität,
oder ein Ersetzen der Mobilität bewirkt, sondern dass es einen fließenden Übergang darstellt, in der Form, dass wir eine Mobilitätsform, ein Mobilitätskonzept entwickeln, welches selbsttragend ist.
Mhm. Was ich also gelesen habe, das war also zum Beispiel diese Fahrrad, diese Städteaktionen, dass ich in der Stadt mir ein Fahrrad nehmen kann, leihen kann, dass ich damit fahren kann, es abstellen kann, wo ich will. Das sind so Konzepte, die neu geboren werden. Oder diese Taxi-App, die ja hoch geehrt wurde auf der CeBIT sogar, die bringt ja auch wiederum Mobilität in die Mobilität. Dass ich also per Internet einen Knopf drücke, stelle mir ein Taxi, brauche gar nicht so wissen, welches. Ich kann aber auch sagen, welches ich haben will. Und kann dann, wenn es draußen fürchterlich regnet, in meiner Wohnung bleiben und gucke dann auf meinem Browser, ach, jetzt fährt er ja um die Ecke, jetzt kommt er da an und gehe so langsam von der Wohnung nach draußen. Und der Fall, wenn es regnet, ich werde nicht nass, sondern ich kann direkt einsteigen. Das sind neue Methoden der Mobilität. Ich habe einmal auf der CeBIT gesehen, da hatte man diese, wie heißen die, die Dinge, wo man draufsteht mit den zwei Griffen, die
Segways.
Die waren bei Fraunhofer. Und da hatte man die Vorstellung gehabt, dass man die autonom machen könnte in der Stadt als Kurzstreckenmobilität. Das heißt, ich drücke drauf, man wollte das auf der CeBIT, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, wollte man das, glaube ich, in diesem Jahr, wollte man sagen, ich komme da mit meinem Handy, ich drücke drauf am Nordeingang und jetzt kommt so ein Segway zum Nordeingang hochgefahren, ganz alleine mit GPS und mit allem Möglichen, mit Kartenmaterial, automatisch und autark. Ich steige drauf und fahre in die Halle, wo ich hin will. Und so dachte man, dass man das vielleicht auch in den Städten als mobiles Taxi, autarkes Taxi eventuell andenken könnte. Ist das gesponnen?
Nein, gesponnen ist das nicht. Also es gibt selbstfahrende Fahrzeuge. Google experimentiert heutzutage schon mit Fahrzeugen, die alleine auf der Straße umherfahren und also fahrlose Systeme. Das ist nicht gesponnen. Die wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in noch erlebbarer Zukunft geben. Und das ist ein Teil neuartiger Mobilität. So, wir können nochmal zurückkommen zu dem Begriff erneuerbarer Mobilität, um mal zu erörtern, wie der denn zustande gekommen ist. Wir haben ein großes Projekt angefangen mit mehreren Universitäten und mit mehreren Stadtwerken. Die Stadtwerke in der Rolle der Mobilitätsanbieter bzw. Eigentümer von Mobilitätsunternehmen in vielen deutschen Großstädten. Und mit Großstadt meinen wir Städte wie zum Beispiel Osnabrück, wie zum Beispiel Münster, Mönchengladbach, Aachen, um jetzt Beispiele zu nehmen aus NRW oder hart am Rande von NRW.
Das bleibt aber überschaubar. Warum extra? Extra so relativ kleine?
Weil genau diese Städte Probleme haben mit Mobilität und kein Mobilitätsüberangebot haben, wie zum Beispiel Berlin oder Paris, wo man sehr einfach auf ein Auto verzichten kann. Und in diesen Städten man insbesondere morgens beobachten kann, dass sehr große Pendlerströme über die meistens ja, radial einfallenden Straßen in die Stadt reinfahren und abends die gleiche Situation sich dann ergibt für die Leute, die dann wieder nach Hause fahren, die Pendler, und somit die Stadt quasi erstickt von diesem Verkehr. Und für diese Städte brauchen wir dann eine neue Lösung. Und dann kommt noch dazu, also dass wir mit den großen Megatrends zu tun haben, also unter anderem Globalisierung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, und wir heute schon damit anfangen müssen, uns zu überlegen, wie wir den Verkehr aus der Straße wegbekommen.
Und eine Möglichkeit, CO2-Ausstoß ist ja nur noch.
Genau, CO2-Ausstoß, Lärmbelastung und natürlich auch überfüllte Straßen und überfüllte
Unfälle,
Städte.
Unfälle
natürlich auch, ja. Und da wünschen wir uns natürlich sehr gerne, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir den Menschen den Lebensraum der Stadt wieder zurückgeben, vielleicht Parkplätze, Parkhäuser zurückbauen und die Stadt wieder lebhafter gestalten. So, das Ganze geht natürlich nur so, indem man jetzt hingeht und entweder, sagen wir mal, eine neue Verkehrsinfrastruktur aufbaut. Das könnte zum Beispiel Elektromobilität sein mit Elektrofahrzeugen. Das ist aber natürlich schwierig, denn die Städte, insbesondere alte, gewachsene Städte, haben nicht mehr sehr viel Raum zur Verfügung, sodass ich über Nacht, sag ich mal, oder einfach so ein neues Verkehrskonzept aufbauen kann, was auf Elektromobilität beruht, weil mir der Platz fehlt. Das heißt, ich muss also hingehen und in existierenden Strukturen, sagen wir Bahnhöfen und Busstationen, die ich vor dem Bahnhof habe und so weiter, eingreifen und versuche mit minimalen Änderungen ein zusätzliches Verkehrsangebot, Mobilitätsangebot zu integrieren. Und je mehr solche Systeme ich habe, also wenn ich ein Fahrradverleihsystem habe und ein Autoverleihsystem und ein Bussystem und Straßenbahn und Zug und so weiter, umso mehr muss ein Reisender oder ein Pendler mit diesem System vertraut sein, um es nutzen zu können. Und um das Ganze nutzbar zu machen und um das Ganze für den Benutzer einfacher zu machen, versuchen wir dann mit Informationstechnik diese Komplexität von dem System etwas wegzunehmen. Und da gehen wir dann hin und haben so eine Anwendung entwickelt, die wir jetzt versuchen weiter zu verbessern, sodass sie von allen einfach genutzt werden kann, also insbesondere auch von nicht-technischen Leuten und auch von Eltern, die möglicherweise die kleinen Schriften auf den Handys und die kleinen Tasten nicht mehr sehen können. Versuchen wir also, diese Anwendungen so zu gestalten, damit man von Tür zu Tür navigieren kann, was bedeutet, dass man Anweisungen bekommt, wann man aussteigen muss aus einem Bus, wo man möglicherweise ein Leihfahrrad reservieren kann, wenn ein Zug Verspätung hat, was man denn für Möglichkeiten hat, um weiterzufahren und so weiter. Also wir können das etwas abkürzen, um
auf die Klingt so, als gäbe das eine neue App.
Ja, es gibt neue Apps, natürlich, die gibt es ja zu Tausenden, ich sag mal, über Nacht, aber die Kunst besteht natürlich darin, eine qualitativ hochwertige App anzubieten, die natürlich auch qualitativ hochwertige oder sagen wir mal realitätstreue Informationen bietet. Also ein Fahrplan-Auskunftssystem zu bieten, was Echtzeitdaten, also mir tatsächlich sagt, wann der Bus da ist, wann er zu spät ist und so weiter, zu machen,
die das Daten, ist sehr aufwendig. Die Daten werden, also ich sehe das hier auf den Tafeln in Köln, da steht nächster Bus, der kommt in 2 Minuten oder er kommt in 3 oder 4 Minuten. Scheint in der Zentrale die Daten zu geben, wie die Busse pendeln.
Ja, diese Daten gibt es. Die nennt sich dann, so ein System heißt dann RBL. Und das funktioniert so, dass man ein Ortungssystem hat in einem Bus. Und dieses Ortungssystem überträgt dann die Daten an eine Zentrale. Die Zentrale kennt dann zusätzlich noch die Verkehrslage in der Stadt. Und daraus kann man dann abschätzen, wann der Bus dann an der nächsten Haltestelle ist. Und damit kann man dem Fahrgast dann, ich sag mal, die Wartezeit verschönern, denn er weiß dann, dass der Bus kommt, er weiß nur, dass es ein kleines bisschen länger dauert.
Aber wir wollen denn dann keine Musik in die Ohrmuscheln spielen?
Nein, das natürlich
nicht. In der Wartezeit.
Das natürlich nicht, ja. Wir können auch nochmal zurückgehen, also von dem technischen Aspekt zurück zur erneuerbaren Mobilität. Also ein Aspekt, der natürlich betrachtet werden muss, ist, dass die Mobilität, so wie wir sie heute kennen, in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr gelebt werden kann.
Warum?
Ja, also die Elektromobilität basiert ja darauf, dass man Fahrzeuge hat mit Batterien. Und diese Batterien müssen natürlich geladen werden, sodass man dann mit dem Strom aus den Batterien fahren kann. Und das dauert bekannterweise lange. Also man kennt das ja von der Zahnbürste oder von einem Handy-Akku, dass man immer länger laden
man
muss.
Man kann auch schon die Zahlen von den Autos nennen. Also ich weiß, das ist sehr smart. 7 Stunden braucht für eine Ladung.
Ja, genau.
Also, und wenn er mit Starkstrom das Ganze lädt, ist es in 1 Stunde passiert.
So ist es, ja. Es ist jetzt so, wir haben da natürlich 2 Aspekte. Also bis jetzt sind wir es ja gewohnt, dass wir 3 Minuten tanken oder maximal 5 Minuten Zeit an der Tankstelle verbringen und dann im Anschluss bis 800 Kilometer fahren können.
Ja.
So, und jetzt wird sich das etwas ändern. Es wird also sehr wahrscheinlich so sein, dass wir im günstigsten Fall 1 Stunde an der Tankstelle verbringen oder möglicherweise 6 bis 8 Stunden und dann damit 100 bis 150 Kilometer fahren.
Genau.
Das heißt, wir müssen unsere Mobilität besser planen,
ja,
beziehungsweise unser Mobilitätsverhalten
ändern. Ja, oder die Infrastruktur natürlich ändern.
Ja, die Infrastruktur können wir auch ändern, aber nicht in beliebigem Maße.
Ich kann also jetzt noch nicht mit dem Elektrosmart, der 180 Kilometer fahren soll, sagt aber keiner was dabei, ob ich Licht anhaben darf oder ob ich den Scheibenwischermotor bedienen darf, ob ich heizen darf im Auto, ob ich Musik hören darf mit 240 Watt Lautstärke in dem kleinen Auto. Da sagt dann keiner was, dass das nachher zu einem viel, viel kleineren Kilometerstand kommen wird. Aber wenn ich in Koblenz bin, dann habe ich 90 Kilometer hinter mir von Köln und 90 Kilometer könnte ich wieder zurückfahren, wenn ich kein schlechtes Wetter hätte. Und in Koblenz wüsste ich nicht, wo ich den auftanken soll.
Ja, dafür gibt es auch wiederum eine App, mit der man dann so Ladesäulen, an denen man die Autos laden kann, ausfindig machen kann. Die kann man natürlich auch reservieren. Das Ganze ist etwas komplexer und während man dann eine Ladesäule reserviert.
Also, was ich so höre, es gibt auf jeden Fall da einiges Neues, was auf uns zukommen muss. Da gibt es gar nichts auszusetzen daran. Es muss sein, weil wir auch immer mehr Menschen werden. Die müssen ja alle dann doch noch Platz haben, wenn auch keiner da ist. Ja. Und nächstes Mal in Dachstuhl werden wir wieder Neues hören. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, war ja schön und interessant. Hast dich wieder da unten rumgetrieben, du Lümmel, da wo es Wissen gibt und wo es abends Wein gibt.
Ja, aber da gibt's keine Medien. Also wer da telefonieren will, nach Hause telefonieren will, der sucht irgendwo im Gebüsch oder irgendwo einen Platz. Das ist wie früher mit den Handys. Du musst irgendwo was suchen, damit du rauskommst. Und dann gibt es auch keinen DVB-T-Empfang doch. Das ist also wirklich dieses Schloss Dachstuhl out of memory. Mhm. Dafür gibt es viele, viele schlaue Leute, mit denen du dich gut unterhalten kannst.
Ja, vielleicht deshalb. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir weisen auf unseren Shop hin. Der hat auch Sommerartikel, T-Shirts mit kurzen Ärmeln und ähnliche Sachen. Schauen Sie noch mal da rein bei uns über die Homepage www.ccc2.de, geschrieben als Wort. Und da gibt es einen Link zum Shop. Einfach anklicken, kaufen und wir freuen uns. Daumen hoch und?
Daumen hoch, jawohl. Und Zickezack und Family TV.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.